ARD.
Also mein Lebensmotto ist so, fuck you very much. Wirklich. Weil,
sensationell.
Ja, weil ich musste mir so viel anhören. Ach, du bist nicht Dings genug und nicht das genug. Und ich war auch immer ein bisschen zu intelligent und ein bisschen zu schnell in der Birne für die blonden, langen Haare, die ich damals hatte. Und jetzt denke ich einfach so, ich mache, was ich will.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Thorsten Otto.
Judith Hirsch, freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Dankeschön, schön hier zu sein.
Judith, großer Spaß, schon vorneweg geplänkelt. Wir haben uns über Sternzeichen ausgetauscht.
Ja, genau.
Dass wir beide unmögliche Sternzeichen-Aszendenten haben.
Ja. Also eigentlich sind wir unmögliche Fälle, aber wir haben es ja hierhin geschafft.
Ja, erstaunlich, dass wir beide hier sind.
Genau.
Sehr gut. Folgende Frage an dich, bevor es richtig losgeht.
Ja.
Also, pass mal auf, damit eins klar ist, ich zähle ein. Wer hat's gesagt? Also, pass mal auf, damit eins klar ist, ich zähle ein.
Ich? Habe ich das gesagt?
Nein. Nein, pass auf, ich helfe dir weiter.
Oh Gott, nein. Oh Gott, ich versage jetzt schon auf der ersten Frage.
Dialog zwischen zwei tollen Schauspielerinnen,
die
in einem Film mitspielen, der dich durchaus...
Bandits.
Yes.
Bandits.
Wer hat's gesagt? Also, pass mal auf, damit eins klar ist, ich zähle ein.
Katja Riemann. Nein, das hat Jasmin Tabatabai gesagt.
Richtig?
Genau, das hat Jasmin Tabatabai gesagt.
Zu?
Zu ihrer Band. Also wahrscheinlich entweder zu, ach, wie heißt die tolle Kollegin? Entweder zu Katja.
Zu Katja hat sie es gesagt.
Ja.
Und wie hat Katja geantwortet?
Das weiß ich allerdings nicht mehr, aber ich würde sowas sagen wie halt die Fresse, du Sau oder sowas.
Wenn du bis vier zählen kannst.
Ach genau. Ach schade, Mensch. Das ist einer der besten Dialoge von Bandits.
Absolutely.
Ja.
Das ist ein großartiger Film und ich habe das ja mit Begeisterung in der Vorbereitung gelesen.
Ja, schade, dass ich das nicht mehr wusste. Aber
ist es immer noch ein Lieblingsfilm von dir? Oder der Lieblingsfilm vielleicht sogar?
Es war so eine Initialzündung, dieser Film. Der hatte was unglaublich Anarchisches und ich habe auch mit Jasmin dann mal letzte Spur gedreht und sie auch privat öfter mal getroffen. Und es gibt so eben zwei, drei Menschen in meinem Leben und Jasmin gehört dazu, da kriege ich dann weiche Knie.
Ja.
Und das liegt an Bandits, weil ich weiß, wie ich in Köln im Volkspark lag, die Songtexte per Hand rausgeschrieben hatte. Natürlich unwissend darüber, dass es Querverweise gab zu schon berühmten Songs, ja, weil man das natürlich alles damals noch nicht wusste. In dem Alter, mein Vater hat das
du
dann...
Du warst 16?
Ich müsste so 15, 16 gewesen sein, als der rauskam, ja. Und ich habe einen Vater, der war Musikjournalist und er hat gesagt, ja, das sind alles hier, kenne ich alles, die Songs, kenne ich alles. Und ja, und ich weiß noch, dass ich immer wieder gespart habe, um den Film nochmal und nochmal und nochmal im Kino zu sehen. Also wir sind da wirklich mehrfach rein.
Es geht um eine Mädchenband, also eine Band von jungen Frauen, die sich im Gefängnis
formatiert. Genau. Und dann gibt es diese berühmte Szene, wie sie auf dem Dach spielen und diesen Beat, ne, diesen bekannten. Und es ist immer noch total heutig. Also ich finde, den Film könnte man so, wie er ist, immer noch gucken und er hat nichts Verstaubtes.
Wie oft hast du den gesehen?
Oh, das weiß ich nicht, aber bestimmt, ach, ich habe den sehr oft gesehen. Also ich würde sagen, ich habe den sehr, sehr oft gesehen. Und ja, die fand ich cool. Diese Frauenbilder fand ich toll. Das war für mich...
Das war so anarchomäßig.
Ja, ne? Und das waren so Frauen, die hatten was erlebt, die hatten schon Narben, die waren irgendwie frech. Und das muss man sich ja alles in dem Kontext der 90er Jahre vorstellen. Zeitgleich wurde man geprägt von Viva, von...
MTV.
Von MTV, von diesem Popbild, was Frauen hatten, ne? So blond und schön, Britney Spears, alles muss hübsch sein. Ich habe damals auch schon gesungen, ich war auf einem musischen Gymnasium. Man hat aus mir versucht, so eine Pop-Mieze zu machen und ich habe da irgendwo reingepasst. Und dann sehe ich das und denke, ja, das ist das, was ich machen will. Das fand ich toll. Das war einer der Gründe, warum ich, glaube ich, Schauspielerin geworden bin.
Aber du hättest ja auch Musikerin werden können.
Es klingt verrückt, aber ich bin, glaube ich, echt zu introvertiert für sowas.
Du bist zu introvertiert? Also ich kenne dich jetzt nur 10 Minuten, aber den Eindruck erweckst du nicht oder zumindest kannst du dich sehr gut verstellen.
Also ich kann total gut auf einer Bühne sein. Ich bin eine Rampensau, wie man so schön sagt. Und ich bin total gerne auf der Bühne, aber doch lieber, also wenn ich die Figur von, sagen wir, Bandits, ja, spielen müsste, gar kein Problem. Ich kann das alles herstellen. Ich kann auch die Songs singen. Ich kann das alles performen. Aber wenn ich jetzt, also ich habe ja ein Album aufgenommen und auf der Bühne als Judith Hirsch dann so Anekdoten von mir zu erzählen und dann so dieses Zwischengeplänkel, ich bin beinahe gestorben.
Aber also, du tust es doch jetzt hier im Radio vor Milliarden
von
Menschen.
Ja, weil du mich ja was fragst, aber ungefragt dann so in so ein schwarzes Loch zu sprechen, fand ich irgendwie, dachte ich so, oh Gott, also ich war da einfach nicht locker genug für.
Also du hast diesen Film damals mit 15, 16 gesehen. Der Film hat dich dazu gebracht, dass du gedacht hast, ich werde auch Schauspielerin. Mhm. Wie fanden das die Lehrer an dem Gymnasium, an dem musischen Gymnasium in Köln, an dem du warst?
Das Gymnasium hat auch eine Rolle gespielt, denn das ist eben ein musisches Gymnasium, das Humboldt-Gymnasium. Und da gehen sehr viele Schauspielerinnen hervor.
Wolke Hegenbart war da, ne?
Zum Beispiel Mina Tanda war da, Camilla Rentschke, Marie Zielke und viele, die ich jetzt wahrscheinlich gerade vergesse. Auf jeden Fall sind wir mal auf 8 oder 9 gekommen. Birte Wolter. Also sehr viele auch männliche Kollegen. Und es gab eben einen Musikzweig und es gab auch einen relativ starken Theaterzweig. Und es gab auch eine Casterin bzw. Agentin, die dort in der Nähe ihr Büro hatte und junge Schauspieler gesucht hat und Schauspielerinnen. Und so war das natürlich für sie naheliegend, dort mal zu gucken. Ich bin da nicht entdeckt worden.
Aber stimmt es, dass der Direktor damals zu dir gesagt hat, ich mache mir so ein bisschen Sorgen und du hast gesagt, machen Sie sich mal keine Sorgen, es klappt dann schon.
Ja, genau. Also der damalige Direktor war stellvertretender Direktor, weil wir zeitweise keinen hatten. Und falls das jetzt der Herr Dr. Moll hört, ein wunderbarer Mathelehrer, der hat wirklich Mathe geliebt und deswegen fand ich ihn auch wirklich einen tollen Lehrer, weil er wirklich inbrünstig dieses Fach unterrichtet hat und zeitgleich unser stellvertretender Direktor war. Und leider auch mein Mathelehrer. Und der sagte irgendwie, Mensch, Judith, du bist doch ein schlaues Mädchen, jetzt komm es streng dich an. Ich hatte nämlich Mathe im Abitur. Ich war aber fast gar nicht mehr da, weil ich habe schon vorher angefangen zu spielen und Geld zu verdienen für Workshops. Und habe dann, ich wurde auch immer begrüßt mit, ach, der seltene Gast ist wieder da. Also ich hatte relativ hohe Fehlstunden. Ich hatte Kunst-Deutsch-Leistungskurs, musste Mathe mit reinnehmen. Und es war wirklich eine Katastrophe und dann habe ich mir eben einen Termin geben lassen und bin zu ihm rein und habe ihm das halt erklärt und habe gesagt, er muss sich wirklich keine Sorgen machen, aus mir wird noch was. Er muss jetzt nur, also ohne Abitur ist wirklich keine Option bei meiner Familie und ich muss da jetzt irgendwie durch. Und dann hat er gesagt, ja, dann lass dir was einfallen. Ja? Und das habe ich dann auch gemacht.
Aber du hast das Abitur bestanden. Ne?
Ich habe das Abitur bestanden.
Wenn dir damals, dem 16-, 17-jährigen Mädchen, der jungen Frau von damals, jemand prophezeit hätte, du wirst einige Jahre später der Star einer ZDF-Serie sein von Lena Lorenz und Millionen von Menschen werden dich gucken und lieben und deine Fans sein, hättest du gesagt, nehme ich?
Ja, hätte ich gesagt. Hätte ich auch geglaubt, glaube ich. Also ich war groß.
Echt? So ein Selbstbewusstsein hast du gehabt mit 16, 17?
Ja und nein. Also es war für mich nicht so abwegig, dass sowas passiert. Ich glaube, ich hatte andere Probleme oder andere Fragen ans Leben. Die Frage, dass ich irgendwie da hingehöre in dieses Feld der Kunst, das war mir klar und dass ich da auch meinen Platz finden werde, auch. Ob ich jetzt eine Reihe drehe oder nicht, das, keine Ahnung, hätte ich vielleicht gesagt, ja, auch klingt irgendwie gut. Aber das Entscheidende ist ja immer der Weg, den man geht und nicht die, es ist ja jetzt keine Endstation, sondern es ist ja auch nur ein Schritt auf der Menschwerdung, auf der langen Reise, die man geht.
Ja, aber das sagst du jetzt. Schau dir den Bergdoktor an, der macht das schon seit 100 Jahren.
Ja, der macht das schon sehr lange.
Und der macht es sehr, sehr gut, der Hans.
Ja, ja, absolut. Ja, also das überrascht mich auch, dass es mir wirklich noch immer so viel Freude macht.
10. Staffel jetzt, die beginnt am 11.
Meine 7. aber, muss man.
Aber die 10. Staffel insgesamt von Lena Lorenz am 11. April geht's los. Es war ja viel Drama in der letzten Staffel.
Ne? Ja. Mhm.
Ich habe mich gefragt, klar bist du Schauspielerin, das ist dein Beruf, aber dein Ehemann, Filmehemann, stirbt.
Das ist nicht in der letzten Staffel gewesen, in den vergangenen
Staffeln. Mhm. Es ist schon sehr, sehr viel Drama. Du hast, glaube ich, auch das gedreht, als du selber schwanger warst.
Der Tod des Filmehemanns, da hatte ich schon das Kind bekommen. Ja. Das war das Jahr danach. Also,
Ist aber trotzdem, das sind schon Sachen, die was mit einem machen, auch als Mensch, als junge Frau, wenn man gerade schwanger
nett,
ist, wenn man gerade ein
Baby
hat.
Junge Frau.
Naja, bist du ja.
Das war sehr nett. Also, naja, also das eine ist ja die Filmfigur. Ne? Was durchlebt diese Filmfigur? Und das andere ist ja, dass Schauspieler grundsätzlich gerne das Spielen, wo sie was zu tun haben. Wir nennen das halt so, ne? Ah, oh, da hatte ich mal was zu tun, da habe ich Fleisch am Knochen. Also wir suchen eigentlich nach den Momenten, wo wir nicht fragen, und wo waren sie zwischen 9 und 14 Uhr, sondern, oder Lenas beliebter Satz, keine Sorge, ruh dich mal ein bisschen aus oder so, sondern wir suchen ja nach den Sachen, wo mal was Einschlägiges passiert. Deswegen als Schauspielerin habe ich mich gefreut, aber trotzdem macht das was mit einem, wenn man den ganzen Drehtag, wirklich den ganzen Drehtag nur geweint hat und das vielleicht auch über Tage hinweg und dann kommt man da raus aus so einem Tag, ist total erschöpft und hat ein kleines Baby. Ja, das war total anstrengend, keine Frage. Ja.
Wie oft passiert es dir überhaupt im richtigen Leben, dass Menschen, werdende Mütter, werdende Väter, dich um Rat fragen, weil sie die Hebamme Lena Lorenz eben kennen und weil die bei ihnen im Wohnzimmer ist?
Oh, also mich fragen schon Leute natürlich als Mutter, ne, die jetzt vielleicht Babys haben, wie war das bei dir damals? Aber die fragen mich jetzt nicht, weil ich die Figur der Lena frage. Oder würdest du jemanden der Tatortkommissar fragen?
Ja, natürlich würde ich das.
Würdest
du? Ich glaube das alles.
Ja?
Nein,
also,
aber es gibt doch natürlich Leute, die dich mit dieser Rolle identifizieren.
Natürlich, es gibt viele, die denken, ich bin Hebamme.
Schau.
Ja, aber ich bin tatsächlich Schauspielerin. Also... Aber klar, ich sage immer so, es gibt doch diesen Scherz, im Flugzeug wird ein Arzt ausgerufen und jemand steht auf und sagt, lassen Sie mich durch, ich bin Filmarzt. Ja? Also ich glaube, es wäre besser im Zweifel, dass ich da bin, wenn jemand irgendwo auf einer Alm ein Kind bekommt und niemand sonst da ist, als
Schau,
wenn du da bist.
Das glaube ich auch, würde ich sofort unterschreiben. Könntest du damit dich wirklich nicht nur nützlich machen, sondern auch...
Was erkennen?
Hebammenmäßig was erkennen?
Ja, also wenn man 7 Jahre lang diese Fachberaterinnen ja immer an der Seite hat, also richtige, echte Hebammen, die wirklich diesen Beruf machen. Und wir haben ja auch echt recherchierte Fälle. Das heißt, alles, was du kennst und siehst oder was die Zuschauer da sehen, ist von unseren Autorinnen recherchiert und so oder so ähnlich schon mal passiert.
Ja, um Gottes Willen, wirklich alles?
Ja, alles.
Das ganze Drama?
Also im vertauschte, befruchtete Eizellen. Das ist, ich habe das Buch gelesen, das ist ja jetzt der erste Film der neuen Staffel. Und man glaubt, das gibt's nicht. Doch, auch das gibt es.
Es gibt
und
nichts, was es nicht gibt, wenn es um die Geburt eines Kindes geht.
Richtig, deswegen ist das ja auch so ein Format, was eben so lange trägt, weil irgendwie haben wir alle ein Thema mit Familiengründung. Selbst wenn wir uns gegen Kinder entscheiden oder keine Kinder bekommen können. Ne?
Das
oder
ist ein Teil des Erfolgs. Ja.
Ich glaube schon.
Dass jeder sich irgendwann damit beschäftigt hat, damit vielleicht beschäftigen wird. Ihr habt ja auch sehr viele junge Zuschauerinnen und Zuschauer.
Ja, vielleicht, also wir haben, glaube ich, sehr unterschiedliches Publikum. Die einen gucken es, weil sie irgendwo in ihren Wohnzimmern sitzen und vielleicht durch die Inflation sich keinen Urlaub in den Alpen leisten können, in den Bergen. Und einfach sich mal so ein bisschen wegträumen wollen vom Alltag. Die anderen schauen es, weil sie vielleicht gerade schwanger sind oder schwanger werden wollen oder weil, ne, Familiengründung generell ein Thema ist. Und ich glaube, dass es auch viele gucken wegen der Familie, weil bei allem Eskapismus sind das ja alles Figuren, die so nahbar und fehlbar sind. Also es ist irgendwie, die Lena ist auch manchmal ruppig, die ist auch manchmal schlecht gelaunt, die fährt eine klapprige Karre. Also es ist ja jetzt keine Hebamme, die mit einem roten Cabrio durch die Berge saust, mit wehendem Haar.
Es spielt im Berchtesgadener Land für die wenigen, die es nicht wissen.
Entschuldigung, ja, genau, spielt im Berchtesgadener Land. Und es wird ja durchaus realistisch der Struggle auch von so einem Hebammenalltag erzählt. Also kleines Kind, alleinerziehend, gut, mit der Mutter im Rücken, aber trotzdem das ganze Jonglieren, halbe Stelle im Krankenhaus, dann noch freie Hebamme, das ist der Alltag der meisten Hebammen.
Was hast du über diesen fantastisch wichtigen Beruf gelernt, der Hebamme, über diese 6, 7 Jahre, die du dich damit ja intensiv als Schauspielerin auseinandergesetzt hast?
Vielleicht gibt es nur eine tatsächliche Überschneidung zwischen Schauspielern, Schauspielerinnen und Hebammen. Und der ist, dass man das nur machen kann, wenn man wirklich total Leidenschaft dafür hat. Also ist absolut ein Idealismus. Ja, weil der Beruf ist wirklich nicht ausreichend bezahlt. Hebammen haben sehr hohe Versicherungssummen zu tragen. Es ist ja auch so, dass überall Hebammenmangel ist. Jetzt ist es auch noch ein Studium. Jetzt ist es ja noch schwerer, da reinzukommen. Und auch bei Schauspielern, klar, sieht das alles so goldig aus, aber ne, wie sagt man so schön, es hat nur 25 Jahre gedauert, bis man da ist, wo man ist.
Wobei es bei euch, und das ist, glaube ich, der maßgebliche Unterschied, bei Schauspielern seltenst um Leben und Tod geht.
Richtig. Und bei Hebammen sehr wohl.
Ja, und das ist etwas, was ich mir jetzt auch in der Vorbereitung wieder gedacht habe, weil ich das selber bei meinen zwei Kindern, bei unseren zwei Kindern erlebt habe, wie knapp das sein kann.
Ah, ja.
Wie viel Glück wir gehabt haben, weil Gott sei Dank auch tolle Hebammen dabei waren. Was das für ein verantwortungsvoller Beruf ist.
Ja, Wann holt man einen Arzt dazu? Wann muss man die Rettung rufen, wenn man zu Hause eine Geburt hat? Also das sind so viele Dinge, ne? Man muss die ganze Zeit den Venenschreiber im Blick haben. Man muss gucken, wie sind die Herztöne? Also das ist schon, klar, es kann alles super easy peasy sein, aber es ist nicht unbedingt gesagt, dass alles easy peasy ist.
Bei euch wird selten gezeigt, dass es easy peasy ist, sonst wird es ja auch wenig Sinn machen.
Ja, es ist halt nur mal ein Film und wir brauchen auch einen Spannungsbogen. Und wenn wir jetzt nur zeigen, wie alle super entspannt mit einem Lächeln im Gesicht ihre Kinder bekommen, dann, ja, da, also...
Nee, also das möchte ich sehen, wie jemand entspannt mit einem Lächeln im Gesicht ein Kind bekommt.
Ja, genau. Aber
ob das schon passiert ist überhaupt?
Ich glaube schon, ja. Es gibt also.
Das glaubst du?
Ja, ich glaube ich, ja.
Aber du selbst hast es nicht so erlebt, oder?
Ich habe eine sehr, sehr tolle, ganz schnelle, tolle Geburt gehabt.
Mit einem Lächeln im Gesicht?
Nein, nicht mit einem Lächeln im Gesicht. Nein, 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 nicht mit einem Lächeln im Gesicht. Ich war sehr laut. Irgendwann hat die Hebamme zu mir gesagt, das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Als ich das hohe C angestimmt habe.
Ich sage jetzt was aus meiner Lebenserfahrung, auch wenn das vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist. Ich finde, also so wie ich es erlebt habe, ich habe mich noch nie in meinem Leben so hilflos gefühlt als Mann und so überflüssig. Wie siehst du das? Also gehören Männer in den Kreissaal?
Ja, also das ist immer ein bisschen auch im Ermessen der Familienstruktur und auch im Ermessen der Frau, ob sie gerne den Partner dabei will. Es gibt ja durchaus Frauen, die wollen das nicht. Die haben dann lieber die beste Freundin dabei und da gibt es ja alle möglichen Modelle. Ich fand ihn jetzt nicht störend.
Nein, das Beste, was man über uns Männer sagen kann. Er hat nicht geschmutzt.
Anders. Wenn man eine Vorbereitung macht zur Geburt, dann bringen die Hebammen einem eine wichtige Sache bei als Mann. Nämlich, dass man Achtung vor diesem Hebammenberuf hat und nicht solche Sachen fragt wie lange dauert es denn noch? Und dass man sozusagen als Sprachrohr fungiert, weil man als Frau oft nicht mehr richtig aufnahmefähig ist. Das heißt, der Mann ist dafür da, ganz gewisse Dinge zu tun, wie Wasser reichen, Haare wegmachen, der Hebamme sagen, sie braucht dies, sie braucht das. Der ist sozusagen das Sprachrohr in die Welt da draußen, weil man wirklich in einer anderen Zone ist. Man ist
noch nie,
als Gebärende woanders.
Ich habe noch nie so viel geatmet wie in diesem Vorbereitungskurs.
Ja. Sehr gut. Nee. Ja, sehr gut. Wir atmen eh viel zu wenig tief.
Weißt du, was mir gerade einfällt? Wieso gab es noch nicht, oder? Irgendwie mal eine Folge, in der... Der Bergdoktor und die Berghebamme zusammenspielen, oder?
Nein, leider nicht. Also ich werde auch nicht müde, diesen Vorschlag immer wieder anzubringen. Ich finde, da kann man sich ganz wunderbare Dinge ausdenken. Ob das jetzt mit dem lieben Kollegen von den Bergrettern ist, dem Sebastian Ströbel, der könnte ja auch mal kommen, wenn ich da irgendwo bin. Immerhin hat Lena extrem Höhenangst.
Du hast echt eine Auswahl. Oder den Bergdoktor, den Hans-Siegner.
Können auch alle beide kommen. Ja, oder ich komme mal. Also ich finde, da könnte man sich echt lustige Sachen überlegen. Aber das liegt nicht in meinem Ermessen. Das ist dann etwas, das ist eine Sender.
Sämtliche Programmverantwortliche des ZDF natürlich laufend zu.
Genau, ich fände das eine tolle
Idee. Wissen ja Bescheid.
Ja, genau, jetzt
so wissen wir was. Das.
Genau, so machen wir das. Beschlossen.
Jetzt hätte ich schon fast Lena zu dir gesagt. Ja. Judy, das ist ein großes Vergnügen, dass du da bist. Also ab dem 11. April, die 10. Staffel, ZDF, 20.15 Uhr, beste Sendezeit natürlich.
6 Filme diesmal.
Wow.
Genau, wir sind...
Freuen uns drauf.
Ja, ich auch.
Ich versuche ja für jeden Gast einen Lebenslauf zu schreiben in dieser kleinen Show. Habe ich natürlich auch für dich getan.
Mhm. Komm her.
Du kennst sie nicht? Es ist groß geschrieben, du kannst es auf jeden Fall lesen, wenn du... Na, du kannst toll vorlesen, glaube ich. Liest du ihn bitte vor und dann sagst du mir danach, was du davon hältst.
Gerne. Guten Tag. Das steht hier nicht. Das habe ich einfach so gesagt. Ich heiße Judith Hirsch und bin eine Frau mit vielen Talenten. Als Schauspielerin, Autorin und vor allem Mutter darf ich in verschiedenste Rollen schlüpfen und ich liebe es. Lange war ich viel unterwegs und erst eine Hebamme hat Stabilität in mein Leben gebracht. Heimat bedeutet für mich Berlin, Köln, aber auch Berchtesgaden. Besonders geprägt hat mich meine Bäckerei-Oma, ein Kinobesuch und die Zeit in London. Ich liebe es zu reisen und bin viel mit dem Rucksack unterwegs. Pommes sind ein Teil meiner Identität, genauso wie der Glaube an das Gute und meine Liebe zu Büchern. Mein Lebensmotto: sei dankbar, demütig und mutig. Ach, das ist aber schön. Ich bin richtig gerührt. Also, Das habt ihr total schön geschrieben.
Dankeschön.
Also ich weiß nicht, ob das eine würde ich jetzt nicht unterschreiben.
Was denn?
Erst eine Hebamme hat Stabilität in mein Leben gebracht.
Du warst doch vorher sehr unstet, London, Berlin, sonst was unterwegs. Und dann durch die Lena Lorenz, durch die Serie.
Das ist ja so ein bisschen das Ding, ne? Also auf der einen Seite, wer jetzt rechnen kann, weiß, dass ich schon 25 Jahre jetzt vor der Kamera stehe.
25 Jahre?
Ja.
Ach stimmt, du hast ja mit 16, 17 hast du
mit 17. Ja. Also ich habe gerade Geburtstag, sind 26 Jahre. Egal, auf jeden Fall schon lange und habe da total tolle, sehr unterschiedliche Sachen machen dürfen. Wirklich. Und das war auch so ein bisschen Problem der ganzen Angelegenheit, weil man wusste nie, wo soll man mich jetzt hinschieben. Ne? Also die einen kannten mich eben als Komödiantin, die nächsten fürs Tiefere war, die anderen hatten, ah ja, die dreht total viel in England. Also es war irgendwie so, ja, wer ist die denn jetzt? Ne? Man möchte ja immer gerne eine Schublade für jeden Menschen haben.
Ist das in England auch so wie
Nein,
bei uns?
Nein, überhaupt nicht.
Und da hast du ja ganz lange gearbeitet.
Ja, deswegen habe ich da auch so gerne gearbeitet, weil die nie diese Grätschen im Gehirn hatten. Also zum Beispiel, ich habe mal eine Weile, 9 Monate, auch Rote Rosen gedreht. Eine Daily. Das erste und einzige Mal in meinem Leben. Dann in Deutschland, was ich mir anhören müsste, du wirst nie wieder Film drin. Warum machst du das? Du hast vorher so viel Kinoerfahrung gemacht. Du hast Independent gedreht. Was machst du? Dann habe ich gesagt, Leute, ich muss die Miete zahlen. Ich muss das machen. Und ich mache das sogar richtig gern. Ich habe total viel gelernt.
Und in London ist es oder in England ist es nicht so. Da kannst
Nein.
du auch
und
mal eine Soap drehen. Und
Ach,
dann
klar,
du wieder, spielst ernsthaft Theater. Und
es gibt 2 Unterscheidungen. You're a working actor or you're a non-working actor.
Oder das du ist bedienst die in der Kneipe.
Richtig. Das ist die Unterscheidung. Und das ist auch das, was ich mit demütig meine. Also ich hatte damals so das Gefühl und natürlich auch bei mir, dass ich war noch viel weniger gefestigt in meinem Charakter, dass diese vielen Dinge, Talente oder vielen Dinge, die mich interessieren, das Schreiben, auch das Singen, vor allem das Spielen, also all diese 3 Dinge, Singen, Schreiben, Spielen, waren immer die 3 S, dass das irgendwie zu Verwirrung führt und dann auch noch beim Spielen so viele unterschiedliche Sachen. Und in England wurde ich immer mit, oh, das ist ja toll, ach so, super. Also es war nicht, es ist da anders.
Aber bist du deshalb damals von London wieder zurück nach Deutschland gekommen, weil Lena Lorenz kam und weil du ein bisschen Stabilität auch wolltest?
Also ich hatte schon...
Die Serie heißt ja Stabilität, heißt auch Sicherheit, finanzielle Sicherheit?
Absolut. Es bahnte sich an, dass, also ich habe immer gesagt, so, ich würde jetzt echt mal gerne Reihe machen. Ich würde gerne mal lange irgendwo in eine Figur eintauchen. Ich würde gerne mal lange mit denselben Leuten arbeiten. Ich würde gerne wissen, wie mein nächstes Jahr aussieht. Ich möchte mich auf was freuen können, auf was vorbereiten können. Und für mich war das irgendwie auch so ein Ritterschlag, mal was so anzuführen. Zu sagen, ich bin nicht die Neue, die irgendwo hinkommt, sondern zu mir kommen die Leute. Und die auch zu betten, das fand ich irgendwie eine tolle Vorstellung. Und zeitgleich ging das aber auch ganz gut gerade in London los und das war dann wirklich so ein bisschen eine Entscheidung, leider.
Hast du das jemals bereut?
Jein, eigentlich nein, habe ich nicht bereut, weil es kam dann der Brexit und ich wurde dann ja auch relativ schnell schwanger. Und jetzt stell dir mal mein Leben vor mit einem kleinen Kind, das war dann irgendwie, das ist alles gut so wie es ist. Das Leben hat das viel besser im Griff gehabt, als ich mir das hätte erdenken können.
Dann wollen wir doch mal gucken, wie vielseitig du bist. Du hast es gerade schon angesprochen. Du schreibst, du hast deinen 2. Roman fertig, schreibst schon wieder am 3. Du singst.
Sie sang
zumindest. Es ist eine Platte, wie wir
Mini-Pop.
Früher gesagt haben, von 2012, 13. Mhm. Und wir hören jetzt ein kleines Potpourri wunderbarer Melodien, gesungen von Judith Hirsch.
Country-Mädchen, Country-Mädchen, zieh doch in die Stadt.
Immer noch gut.
Schau, was das urbane Leben dir zu bieten hat. Die Sonne scheint dir aus dem Arsch, gibt deinem Leben einen Sinn. Heute kommt das Erstsemester Pädagogik nach Berlin.
Die Nacht ist schwarz, Baby, und tanzt mit dir.
Meine heitere Gemütsverfassung durchlief weitere Schwankungen und Wandlungen, die ich gespannt verfolgte. Ich war fröhlich, geradezu ausgelassen.
Die Nacht ist schwarz, Baby, und tanzt mit dir.
Genug von Langeweile und von Mittelmäßigkeiten. Ich sehne mich nach deinen schicken Schokoladenseiten. Komm näher, Ferdinand, dreh dich.
Das ist mein Lieblingslied.
Dann schicken wir nach Hause, dann zu Hause, macht's gut. Der so charmante Sang geworden.
Ich Krass. Krass. Sehr, sehr cool. Das ist so eine Mischung aus Zirkusmusik, Chanson.
Mhm. Ah, da haben sich schon viele Journalisten dran probiert, mich da irgendwie auch wieder.
Wie sagst du selber? Was ist es?
Am Ende ist es schmutziger Pop mit all seinen.
Sehr, sehr lustigen Texten.
Ja, mit ein bisschen Polka-Einschlag, bisschen Punk-Einschlag.
Und dieses Schwarz ist die Nacht, was ist das denn? Kannst du das nochmal sagen?
Schwarz ist die Nacht. Und tanzt mit dir. Genau. Ja, ich glaube, es gab so ein paar, es gab auch da ganz viele Findungsphasen, ne, dieses Album ist entstanden mit Martin Bechler in Köln. Und ich habe sogar einen ganzen Apparat von unveröffentlichten Songs noch zu Hause liegen. Ne? So ist ja nicht, ich komme nur gerade nicht dazu.
Und aber irgendwo, da wird es wieder was geben?
Ja, das Ding ist ja, ich würde gerne Alben, also ich am liebsten singe ich und dann ist das irgendwo ein Film drin. Oder ich würde mit jemandem.
Sowas wie Bandits Teil 2.
Ja, sowas. Und ich habe auch schon eben für 2 Filme die Musik gemacht, einen Kinofilm und meinen eigenen Kurzfilm, wo ich auch die Hauptrolle gespielt habe. Und das mache ich total gerne. Also da fällt mir auch immer was ein. Die habe ich auch beide gesungen im Film. Aber ich weiß nicht, ob ich gerne. Also mein Vater hat immer gesagt, weißt du, wenn du Musiker werden willst, musst du überall spielen, wo eine Steckdose ist. Und und da ich ja Gitarre schlecht spiele, alles schlecht spiele an Instrumenten, brauche ich ja immer Menschen. Und die wollen ja auch eine Sicherheit. Und dann muss man da auf Tour gehen. Also diese ganze Struktur, die hat mich eigentlich gekillt.
Das ist Wahnsinn, wie viele verschiedene Talente du tatsächlich hast. Und ich kann mir vorstellen, dass es das nicht leichter macht.
Nee, es macht es auch nicht leichter. Aber ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob man das am Radio sagen darf.
Im Radio darfst du alles sagen. Ja, zumindest auf Bayern 1 darfst du alles sagen, solange es die Wahrheit ist.
Also wenn man dann, also jetzt bin ich in so einem Alter, ne? Und dass ich mir denke, also mein Lebensmotto ist so, fuck you very much. Wirklich.
Sensationell.
Ja, weil ich musste mir so viel anhören. Ach, du bist nicht Dings genug und nicht das genug. Und ich war auch immer ein bisschen zu intelligent und ein bisschen zu schnell in der Birne für die blonden, langen Haare, die ich damals hatte. Und dann war ich aber...
Fuck you very much.
Ja. Und jetzt denke ich einfach so, ich mache, was ich will. Ich mache einfach jetzt, was ich
Großartig.
Will. Ja, ich mache jetzt, was ich will. Ist mir auch egal.
Wie findet das ZDF das?
Die habe ich nicht um Erlaubnis gefragt. Ich bin ja nicht, von denen verhaftet. aber ich glaube trotzdem, es gibt ja so eine Konsens von Fans. Also die Fans von Lena Lorenz werden sicherlich nicht unbedingt meine Leserschaft. Und da dieses Ding muss man erstmal, weil man wird ja immer mit dem identifiziert, was man gerade macht.
Also,
kennst du ja selbst.
Natürlich muss das nächste Projekt eigentlich ein Film sein, in dem du singen kannst, in dem du die Hauptrolle hast und bei dem du auch möglichst noch Regie führst.
Also daran arbeite ich. Ich möchte da aber nicht unbedingt mitspielen. Also bei meiner ersten langen Regiearbeit würde ich gerne nicht spielen. Ich möchte gerne schreiben und Regie führen, aber nicht spielen. Das muss man nicht. Man muss nicht alles so machen wie Til Schweiger.
Nee, aber man kann es ja auch so machen wie Clint Eastwood.
Ja, aber er ist auch Clint Eastwood. Verstehst du? Da muss man erstmal hinkommen.
Mir hat mal jemand eine großartige Geschichte erzählt, der mit ihm gedreht hat, hat gesagt, ich habe ihm zugeguckt und habe gedacht, der macht ja überhaupt nichts, das kann nichts werden. Ja? Er stand daneben. Mhm. Und dann hat er es auf der Kamera in Großaufnahme gesehen und hat sich gedacht, wow.
Das ist es.
Das ist Clint Eastwood.
Und
was ist das?
Präsenz.
Mhm.
Das ist Präsenz und klare Gedanken und das Wissen, die Durchlässigkeit und das Wissen darüber, dass alles, was du fühlst und denkst, sich in deinem Gesicht widerspiegelt, dass man das sehen kann, dass die Kamera auch wirklich noch mal mehr sieht als das bloße Auge und alles, was leicht aussieht, ja, dann ist meistens gut. Also ich meine, das ist ja so, man sieht ein Klavierkonzert und denkt, das sieht ja super leicht aus. Und dann setzt man sich da mal hin und denkt so, ist ja ganz schön schwer, wie mit allen Dingen, die jemand sehr gut kann.
Denkst du das manchmal beim Drehen, jetzt fällt es mir gerade so leicht, jetzt bin ich in diesem Flow drin und das sieht man bestimmt nachher? Also weißt du, wann du gut bist?
Wenn man das denkt, ist man ja schon nicht mehr drin.
Mhm.
Guck mal, wenn ich, während ich spiele, denke, boah, jetzt komme ich bestimmt super rüber. Jetzt da der Blick, der war richtig gut. das ist mir gelungen. Jetzt habe ich gerade bestimmt sehr empathisch ausgesehen als der. Naja, das wird nicht.
Denkst also, du nie?
Doch, natürlich, aber dann bist du
nicht gut.
Dann ist nicht gut. Dann ist nicht gut.
Dann ist nicht gut.
Nein, das ist nicht gut.
Spannend.
Ja.
Wir wollen mal gucken, wie du so geworden bist, wie du heute bist, Judith. Ja?
Ist das jetzt ein Quiz?
Ne, ist kein Quiz. Du bist geboren, ja, ein bisschen biografisch vorgehen, ja, am 15. März 81 in Köln, da auch aufgewachsen. Und deine Eltern haben sich sehr früh getrennt, also da warst du 6 Jahre alt. War das damals schon schlimm? Mal mit 6 versteht man ja nicht so wirklich, was da passiert.
Nee, mit 6 habe ich das überhaupt nicht verstanden. Ich habe irgendwie gemerkt, dass alle komisch sind, mit sich beschäftigt, nicht mehr greifbar, nicht mehr fröhlich. Das habe ich gemerkt und ich hatte irgendwie so die Sorge, warum, also ich habe das nicht verstanden, warum wir aus diesem, also relativ behüteten Zuhause weg musste.
Und dein Papa war ein sehr erfolgreicher Musikjournalist, mhm, Autor. Mhm. Und
hat Viva mit aufgebaut, war Chefredakteur, ja, von Viva.
Und der hat die Familie verlassen, hat euch verlassen.
Genau, also beziehungsweise meine Mutter, also das ist ja auch das Verrückte, meine Mutter ist dann mit mir ausgezogen und stand dann da, selber noch total jung. Meine Eltern haben mich recht jung bekommen.
Maskenbildnerin
war sie damals aber noch nicht. Das heißt, sie hat dann erst richtig nochmal das lernen müssen und ist dann auch, also sie hat das wirklich nur Vorbildfunktion, sie hat das wirklich großartig gemacht und aber ohne dieses Sicherheitsnetz mit der Eifel und meinen Großeltern und der Bäckerei, die ja auch hier Erwähnung findet in der Biografie, wäre das alles nicht so rosig gewesen. Und auch mit dem Reiten. Also gab es so viele andere stabile Punkte. Aber meine Eltern waren es dann erstmal nicht mehr so. Und das meine ich jetzt vorwurfslos. Aber mein Vater verschwand. Der war die ersten Jahre sehr prägend. Ich habe den als sehr präsenten Vater in Erinnerung. Der war Student noch. Und dann auf einmal ging es bei dem so ab und da passte Kind nicht rein.
Das heißt, der war dann weg aus deinem Leben?
Der war wie weg aus meinem Leben, ja. Von jetzt auf gleich. Also, weil er war ja der Student. Meine Mutter hat quasi damals zeitweise Geld verdient, als ich noch ein kleineres Kind war. Also Baby. Und ja, irgendwie habe ich den als so, wie weg empfinde ich den. Ja.
Wie lange warst du wütend? Zornig auf ihn?
Ich wurde eigentlich immer wütender, also weil er, das Wegsein ist das eine, das leere Versprechen ist das Schlimme. Also für ein Kind ist das eine ganz einfache Gleichung. Wenn jemand keine Zeit mit dir verbringen will oder dich immer versetzt, dann bist du offensichtlich es nicht wert. Das ist das Gefühl, was dann bleibt.
Und das macht natürlich was mit dir.
Das macht was mit einem, genau. Und das heißt, es gab dann richtig auch Funkstille zeitweise. Ich bin leider nicht sehr gut, merke ich gerade selber, weil ich auch darüber schreibe, Daten zu rekonstruieren. Aber ich würde sagen, ich war da so 12, 13. Und dass wir uns dann wieder annäherten, das war schon später. Da war ich dann so 16, 17. Und dann haben wir uns auch sehr, sehr, sehr wieder gefunden.
Habt ihr das komplett ausgesprochen? Der ist ja letztes Jahr gestorben, mhm, dein Vater. Also das war dann wirklich ausgeredet?
Ja.
Und ihr habt euch oder ihm auch verziehen?
Ja, wir haben extrem viel gesprochen. Das Tolle an ihm war, ich muss mich immer noch an wahr erinnern, für mich ist es immer noch ist, der hat das nie versucht, schöner zu reden. Und deswegen konnte man es auch verzeihen, wenn jemand sagt, ja, das stimmt, das war ein Fehler. Und also er hat sich einfach aufrichtig dafür entschuldigt und er hat sich alles angehört. Wir haben das sehr aufgearbeitet, auch die Wahrnehmung. Und er hat mir viele Briefe geschrieben, wir haben darüber sehr offen gesprochen. Und deswegen war das, wenn jemand immer sagt, ja, aber so war das doch gar nicht. Mhm. Und das verstehe ich jetzt gar nicht, dass du es so empfindest. Das macht's, würde es schwierig machen.
Aber wie hat er dir das erklärt, dass er sich eben jahrelang gar nicht um dich gekümmert hat? Sich ja de facto dann auch nicht wirklich für dich interessiert hat. Gerade in dieser prägenden Zeit auch, wenn man erwachsen wird.
Ja, indem er ganz klar gesagt hat, er war so mit sich selbst beschäftigt. Und so auch auf so einem Trip. Es war alles so aufregend. Weißt du, ich meine, das ist die Frage, die man sich auch als Kind immer stellt. Wie soll man anstinken gegen Keith Richards und all die tollen Frauen, die er hatte?
Die er alle getroffen hat, die
genau,
er interviewt hat.
Und Janet Jackson und Whitney Houston und die Stones, Paul McCartney, name it, egal wen. In London, in New York, zack, 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 eine Besprechung nach der anderen. Da hatte ich keinen Platz.
Aber es hat zumindest so, wie du jetzt rüberkommst und wie du offenbar ja auch bist, keinen Einfluss auf deinen Selbstwert gehabt. Oder doch?
Doch, das hatte einen Einfluss auf meinen Selbstwert. Und natürlich, nur weil man eine gewisse Präsenz oder einen Humor hat oder vielleicht auch eine Offenheit, über solche Dinge zu sprechen, heißt es nicht unbedingt, dass man auch gleichzeitig total gefestigt in seinem Charakter ist. Das ist dann etwas, das dauert. Aber ich glaube, mit diesem, was ich eben so salopp gesagt habe, mit diesem Fuck you very much. Nochmal dahin. Das hat damit sehr viel zu tun, nicht mehr irgendwo hinpassen zu wollen und auch festzustellen, dass wenn man wirklich die Wahrheit sagt, dass das der beste Schutz der Welt ist.
ein langer Weg zu dieser Erkenntnis und das dann auch tatsächlich umzusetzen.
Ja, aber das ist immer, das geht ja fortwährend. Ne?
Diese Geschichte, diese deine Daddy-Geschichte, wozu hat die geführt in der Art und Weise, wie du jetzt deine Tochter erziehst und wie du damit umgehst?
Keine leeren Versprechungen. Also ich halte meine Versprechen. Sie steht absolut an erster Stelle. Und einfach zu wissen, das kann man nicht wieder zurückholen. Diese Zeit, die ist einfach, die ist einmal da und dann ist die nie wieder da. Die kann man nicht zurückholen.
Und deswegen hast du sie auch eigentlich so gut wie immer mit dabei.
Ich habe sie immer mit dabei, ja. Also die ist nicht am Set, das ist ja kein kindergerechter Ort, aber die ist immer bei mir. Also
im Berchtesgaden.
Im Berchtesgaden, genau. Nee, die ist immer da und liebt auch, die kennt es ja gar nicht anders. Ne? Also die hat ja diese zwei Lebensmittelpunkte und die kennt es gar nicht anders.
Und das ist völlig normal für sie, ja? Dass die Mama da komische Sachen anzieht und dann arbeiten geht.
Ja, die sagt das, oh mein Gott, ich will auch Lena werden, wenn ich groß bin. Ich denke so, Gott, wirklich? Lern doch was Anständiges.
Ja, Hebamme wäre ja was Anständiges.
Hebamme wäre was Anständiges, genau. Aber das kann sie noch nicht unterscheiden. Sie sagt immer, Mama spielt und schreibt. Das hat sie irgendwie, das kriegt sie hin.
Diese Bäckerei-Oma, die ich dir reingeschrieben habe in den Lebenslauf.
Die Bäckers-Oma?
Die hat ja eine große Rolle gespielt, finde ich. Ohne die wäre das alles nicht so gut geworden damals in dieser Situation?
Es gab ein paar Anker, die da waren. Also heute ist alles ganz, ganz anders. weil man auch dieses Kita-System hat. Also es ist irgendwie, vernetzen sich vielleicht auch die Mütter anders. Jedenfalls bei mir war das meine Oma und noch ein wie ich sage, mein Ziehvater, der spielte auch eine Rolle. Der lebt leider auch nicht mehr. Und die haben sozusagen meine Mutter da sehr unterstützt. Und ich habe ganze Sommerferien, also ich habe eigentlich immer Zeit, ich habe total lebhafte Erinnerungen daran. Auch als sie ihre Ausbildung gemacht hat, dann war sie mal auf einem Schiff, da war ich dann auch da. Ich war da auch mal in der Schule, ich war da auch im Kindergarten. Ja, ich habe da auch noch ganz viel Familie. Für mich ein heimatlicher Ort. Vielleicht mittlerweile noch mehr als Köln, weil in Köln lebt ja keiner mehr von uns.
Berchtesgaden ist inzwischen auch schon sowas wie
Heimat?
Wie zu Hause?
Nicht Heimat, aber vielleicht ein bisschen zu Hause. Du guckst mich so an. Als es ist ein Unterschied. Es ist Heimat, ist was anderes.
Was ist Heimat?
Ja, das ist eine gute Frage. Heimat ist so ein bisschen Ursuppe. Das ist nicht unbedingt schön, aber das ist irgendwie, ich glaube, am Ende erinnern wir uns weniger an diese espritvollen, besonderen Momente, als an diesen täglichen Gang immer wieder zum selben Bäcker zum Beispiel. Und das wird dann ein Heimatgefühl.
Und das merkt man dann daran, wenn solche Erinnerungen ab und zu mal wieder hochkommen. Das kann dann irgendwie ein Geruch sein.
Mhm, genau.
Das kann irgendeine Farbe sein.
Richtig, ja. Absolut.
Oder auch ein Gebäude. Mhm. Mir ging das neulich wieder so, als ich in meiner Heimatstadt war.
Ja?
Das ist lustig. Ja,
wo bist du her?
Aus Weiden in der Oberpfalz.
Ah, okay. Ja, genau. Das sind Gerüche. Es sind ganz absurde Dinge, die für jemand anderen keine Bedeutung haben. Und ich fühle mich natürlich zu Hause mittlerweile in Berchtesgaden. Ne? Ich brauche kein Navi mehr. Ich kenne mich aus. Ich weiß, wo man gut essen kann. Ich habe da meine Lieblingsorte. Aber Heimat ist was anderes. Heimat ist ein anderes Gefühl.
Trotzdem bist du jemand, der auf der einen Seite eben dieses Heimatgefühl noch verinnerlicht hat und auch sucht, der auf der anderen Seite sehr gerne reist. Stimmt das, dass du wirklich so rucksacktouristenmäßig unterwegs bist? Auch die Kleine schon mitnimmst jetzt?
Ja, wir haben die leider viel zu wenig, weil ja nur mal, ich habe gehört, da war so eine Pandemie irgendwie zwischendrin mal. Deswegen konnte man
nicht mehr erinnern.
Nee, Gott sei Dank, ich mich auch nicht mehr. Aber deswegen konnten wir tatsächlich nicht so viel reisen, wie wir es ursprünglich vorhatten. Und da wir, mein Freund ist auch filmschaffend, wir arbeiten natürlich immer sehr viel in der Saison, also im Sommer. Das heißt, wir können immer nur im Winter reisen. Und da war ja meistens Lockdown. Also es war so ein bisschen doof. Aber wir waren mit ihr in Sri Lanka und wir sind auch zusammen und auch unabhängig voneinander schon sehr viel gereist. Und es ist unsere Lieblingsreisemethode. Ich möchte aber sagen, also natürlich, als ich 20 war und das erste Mal alleine in Vietnam, bin ich ungefähr 25 Hostels abgegangen, bis es eins gab, was 8 € gekostet hat, umgerechnet.
Das machst du heute nicht
Nein,
mehr.
Nein, ich habe ein wunderschönes Holzbungalow am Strand. Ich habe fließend Wasser und eine Toilette. Ich habe dann auch einen Löwe-Aszendent. Ich habe es auch gerne schön. Aber ich mag es doch lieber, wenn man den Rucksack hat und nicht alles vorher bucht. Wir hatten sozusagen, meistens haben wir den Anfang und eine grobe Idee, wie wir reisen werden.
Nur so lernst du wirklich was von Land und Leuten kennen.
Weil dann willst du auf einmal da länger bleiben oder du willst viel früher abreisen. Dann hast du aber was gebucht, alles schon bezahlt, ist ja doof.
Ich habe neulich eine Dokumentation über Indien gesehen und das hat mich bis dato überhaupt nicht so wirklich gereizt, weil ich so blöde Klischees und Vorurteile hatte und habe mir gedacht, da muss ich unbedingt hin. Du warst da auch schon.
Ich war schon zweimal in Indien. Ja. Und ich würde auch gerne noch ein drittes, viertes, fünftes, sechstes Mal dahin.
Warum?
Es gibt bei Indien ja, sagt man so, und ich glaube, das stimmt auch, zwei Möglichkeiten. Entweder du willst da immer, immer wieder hin oder du gehst da einmal hin und willst nie wieder dahin.
Weil du so geschockt bist von diesen Gegensätzen.
Es ist ein Kulturschock. Gerade wenn man in Mumbai ankommt, die unglaublich viele arme, bettelnde Menschen, Menschen, die auf der Straße leben, eine unglaubliche Bevölkerung, dreckig, Smog, all diese Sachen, wo man erstmal, das ist ja das Bild, was du hast übrigens. Ja. Ne? Und das stimmt ja auch, das gibt es ja auch. Aber Indien hat einen Zauber, der es wirklich schwer macht, es zu beschreiben. Und das erlebt man nur, wenn man da ist. Das ist ein zauberhafter Ort. Man sagt ja auch Mother India. Man kommt irgendwie nicht zurück, wie man hingereist ist. Natürlich kann man da auch nach Goa fliegen. Ne? Jet, hier, wie heißt das, Charterflug, Dingsbums.
Am Strand liegen und Yogakurse belegen.
Man hat sein Bungalow und seinen Butler, hat kein Indienfing. Das könnte man genauso deckungsgleich auf Sri Lanka, Vietnam, Kambodscha, irgendeiner anderen Küste haben. Aber Indien hat etwas, und das heißt, da gibt es ja auch diesen Satz, everything falls into place, ja, sagen die immer. Alles fällt an seinen Platz und es stimmt wirklich. Die Dinge, it all happened for a reason. My lady, you will find out, it's no problem at all. Ja?
So. Du bist wirklich addicted. Du bist süchtig nach Indien.
Ich liebe Indien. Ja, ich möchte da unbedingt hin. Nochmal, ja. Ich
möchte gerne. Anfänger, wo reist er hin? Nach Mumbai, gut, und dann?
Für den Anfänger, du musst dich einfach, sag ich ja, lass dich go with the flow, sir. Don't worry. You can go to New Delhi or Rajasthan. They're beautiful, temple everywhere. So, a little bit of Goa. Kerala, also very beautiful. In the very south. Ja, da kommt Ayurveda übrigens her. Aha. Sehr schön da. Ganz toll, sehr heiß.
Vielen herzlichen Dank für diesen Reisetipp,
Judith. Ja, gerne, gerne.
Ja. Ich freue mich so, dass du mein Gast bist heute. Wir könnten noch stundenlang reden, aber Zeit ist leider rum.
Mensch.
Ist rum ums Eck. Ich sage gerne nochmal, am 11. April geht's los mit der 10. Staffel von Lena Lorenz mit dir in der Hauptrolle. Dein zweiter Roman kommt raus demnächst, oder?
Hoffen wir es. Jetzt ist hier kein Holz, aber hoffen wir es.
Brauchst du noch einen Verlag?
Wir sind gerade auf der Suche.
Na schau. Also,
genau, der liegt gerade überall und ich hoffe, dass die Lektorinnen gerade alle fleißig lesen und dabei sind und sich verlieben.
Und ich glaube, das ist wichtig und richtig, dass wir auch noch kurz drüber sprechen, dass das wirkliche Leben schlägt ja manchmal zu und auch bei dir am Dreh, wie man sagt,
gibt
es große Probleme und die Bitte, dass wir vielleicht da ein bisschen mithelfen können.
Genau, ich hätte eine Bitte für alle, die gerade zuhören. Vielleicht wird der ein oder andere ihn auch von Lena Lorenz kennen. Es geht um den Bruder eines Kollegen. Also der Kollege Sebastian Edbauer, der bei uns den Schorschi bei Lena Lorenz spielt. Und sein Bruder Martin ist an Leukämie erkrankt, liegt im Krankenhaus und braucht dringend einen genetischen Zwilling, also einen Stammzellenspender. Und da würde ich wirklich euch alle bitten, zu DKMS euch registrieren zu lassen für Martin. Das ist ein ganz einfacher Stäbchentest im Mund. Und wenn ihr als genetischer Zwilling in Frage kommt, ist das auch kein schlimmer Eingriff. Das ist alles nicht wild und ihr könnt euch da informieren. Und es wäre ganz toll, wenn ihr der Bitte nachgeht.
Weil man so wirklich ein Leben retten kann.
Man kann so ein Leben retten, ja. Und es ist wirklich nicht so, dass da eine lange Spritze irgendwie, wie man diese Horrorvorstellung. Also ich bin kein Arzt, aber es ist eigentlich ein bisschen wie eine Blutdialyse. Also man kriegt die Stammzellen rausgefiltert und kriegt das Blut gleich wieder rein. Das ist nicht wild, da passiert nichts. Würde es sofort machen. Ich
Judith,
bin auch schon registriert.
Ja, sollte man unbedingt machen.
Ja.
Bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch.
Ich mich auch, war
zeigt
sehr
ja auch
schön.
Wieder, wie man die Kunst und das Leben zusammenbringen kann.
Ja.
Und nicht immer ist es lustig.
Nee, nicht immer ist es lustig, genau.
Vielen herzlichen Dank, alles Gute, bleib gesund.
Du auch.
Und bis ganz bald, Dankeschön.
Danke für das Gespräch.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.